Aufstehen ist schön. Wer sagt das? Ja, guten Morgen, meine Lieben, zur neuen Folge. Willkommen. Es ist jetzt tatsächlich, also mit guten Morgen, das ist keine Übertreibung, 7.31 Uhr. Unfassbar, oder? Erstmal einen Schluck Kaffee. Oh ja, der zündet. Ich habe den Kaffee zum Geburtstag von meiner Mutter bekommen und ich muss sagen, exzellent. Exzellente Bohnen, ganz großartig. Ja, warum zu so einer frühen Stunde? Ich weiß natürlich, für viele ist das 7.30 Uhr, ist ja, was soll das schon? Aber ja, ich bin tatsächlich um 6 Uhr schon wach gewesen, bin aus dem Bett gefallen. Das war alles nicht freiwillig und jetzt sitze ich hier und nehme eine neue Folge auf. Aber ich habe Bock. Kellerfolge übrigens wieder. Ich habe gemerkt, in diesem Keller, dadurch, dass es ja auch so ruhig ist hier, die Lichter, die hier sind, die verursachen so ein, ja, so eine Art Netzbrummen, ja, so ein 50-Hertz-Brummen. Zumindest klingt das so. Und ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Ich glaube nicht. Ich habe vorhin mal einen Soundcheck gemacht und mal den Gain ein bisschen weiter als nötig aufgedreht und einfach nur mal Noise aufgenommen. Und da ist es zumindest nicht drauf, bis auf das Eigenrauschen vom Mikro und halt von meinem Vorverstärker. Für die Nerds, ja. Nochmal Käffchen. Jetzt wird mir tatsächlich warm. Moment mal kurz ausziehen. So. Ah, ja. So. Ich habe ja in der letzten Folge einige Bücher vor allem oder einige Quellen genannt. Zum Zeitpunkt dieser, also Quellen zum Game Dev Zeug. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich gerade dabei, den Blogpost zu schreiben. Bin auch schon, ja, ganz gut vorangekommen. Zu den Ressourcen habe ich ja versprochen. Und zum Zeitpunkt des Hörens wird dieser Blogpost auch fertig sein und online sein. Und das ist ganz interessant, weil ich habe natürlich nochmal so mir die Highlights oder meine persönlichen Highlights aus diesen Büchern rausgezogen oder aus diesen Quellen und habe dazu eben so ein kleines bisschen was verfasst, ein bisschen was geschrieben, so an wen, was so die Target Audience ist für diese Bücher und was ich persönlich vor allem da rausgezogen habe. Ich habe da das André Lamothe, ich nenne ihn jetzt Lamothe, er heißt wahrscheinlich Lamothe, spricht man ihn, glaube ich, aber ich nenne ihn jetzt Lamothe, ja. André Lamothe hat ja damals in den Nullerjahren wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht. Das schreibe ich ja auch dann in einem Blogpost, werdet ihr lesen. Also der hat dieses Tricks, also ich nenne es immer Tricks 3D, Tricks of the 3D Game Programming Gurus hat er geschrieben. Ich habe da eben nochmal reingelesen. Und das ist ganz interessant, weil viele dieser der Dinge, die auch später in irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Game Dev YouTube Tutorials erwähnt werden, die sind da auch schon, also das ist halt da alles schon drin. Also so viel hat sich da irgendwie nicht geändert. Allerdings muss ich sagen, da sind ein paar Dinge noch ein bisschen besser drin. Also ich fand zum Beispiel ganz interessant tatsächlich, weil als ich angefangen habe, so zu programmieren, war mir das halt nicht so bewusst irgendwie. Das ist jetzt für viele, die Programmierer sind, total selbsterklärend und total klar jetzt, was jetzt kommt. Aber der, und das schreibe ich dann auch im Blogpost, der André Lamothe beschreibt eben in seinem Buch, wie er erstmal einen sogenannten virtuellen Computer baut. Und was er damit meint, ist einfach eine Library, die diese ganzen betriebssystemspezifischen Code kapselt und das alles in eine Library packt und ein Interface definiert, sodass man sich darum dann eben nicht mehr kümmern muss. Und ich fand damals eben und ich auch heute noch irgendwie, ich finde das irgendwie, das ist die Essenz für mich von großer Software zu schreiben, weil die Frage ist ja immer, wo führt man solche Abstraktionsschichten ein? Ja, an welcher Stelle in seinem Programm und wie ist das Interface dazu definiert? Das sind ja beides Dinge, die oftmals gar nicht so klar sind. Also ich finde zumindest, dass das nach wie vor für mich die schwierigste Aufgabe ist beim Programmieren, ist nicht irgendwie irgendeinen Baum irgendwie in einer bestimmten Folge durchzulaufen, also eine Baumdatenstruktur oder, ich meine, da gibt es schon tricky Sachen, aber da kommt man dann schon drauf. Und das sind halt so isolierte Probleme, sage ich mal, die so klar isoliert sind, oftmals. Und wenn ich aber jetzt große Software schreibe, dann habe ich ja mehrere Teile, die zusammenarbeiten. Und oft führt man ja, also den Fehler haben Hörer, die jetzt zuhören und selber Programmierer sind, bestimmt schon oft gemacht, würde ich mal behaupten, dass man anfängt, eine Abstraktion einzuführen, die einem später auf die Füße fällt. Dass man sie, die Abstraktion entweder eben an der falschen Stelle reingezogen hat und dann arbeitet man eigentlich immer dagegen. Oder aber man hat eventuell die Abstraktion richtig praktisch erkannt, was sozusagen die Komponenten sind innerhalb des Programms, die praktisch über ein Interface abgetrennt werden oder isoliert werden sollten. Aber man hat dann das Interface selbst, also die API dazu, nicht gut aufgebaut. Ja, so dass es dann, also das kann dann unterschiedliche Auswirkungen haben, ne? Also dass der User dann, der die API dann nutzen soll, irgendwie, dass es nicht intuitiv zu nutzen ist und umständlich. Oder aber, dass es vielleicht sogar gut zu nutzen ist, aber intern lauter Probleme macht. Deshalb ist eine API oft, man könnte ja meinen, ja, die Schnittstelle, so die API ist ja nur das, was nach außen gezeigt wird, aber eine API repräsentiert schon auch implizit immer, was under the hood abgeht. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich eine neue, irgendwie eine Library einziehe in mein Programm, dann spricht die API ja schon so zu mir, allein, dass es eventuell eine Init-Funktion gibt, sagt mir ja schon, dass da eventuell irgendwie intern vielleicht sogar Speicher alloziert wird oder so. Alloziert, allokiert, anyway. Und solche Geschichten. Auf was wollte ich jetzt eigentlich raus? Nochmal einen Schluck Kaffee. Ja, André Lamothe zieht da eben dieses Interface ein. Er sagt eben, alles, was Betriebssystem abhängig ist, File.io, Input, also Input-Event, auch die ganzen Grafik-Sachen, er macht das dann eben mit DirectX, also einfach in ein Fenster reinzuzeichnen. Das abstrahiert er alles weg und nutzt dann eben da dann nur die, oder nur in Anführungsstrichen die API, die er definiert hat, die eben diesen ganzen Betriebssystemkram und den komplizierten DirectX-Kram wegkapselt. Und ich fand es damals, als ich das gelesen habe, das war eben zu meiner Bachelor-Studentenzeit, war das voll so voll die Erleuchtung. Da habe ich mir schon gedacht, hey, das ist voll schön. Das ist ja total elegant gemacht. Und ich glaube manchmal, das Ding ist, dass in der Uni, so wie ich Software entwickeln gelernt habe, nicht so super richtig ist oder war. Und mein Punkt ist, dass man lernt da auch so dieses Programming against Interfaces. Also, dass man sich APIs eben definiert innerhalb seines Programms, sodass man die Implementierung eben schnell gegen was anderes austauschen kann, ohne dass der Rest des Programms darunter leidet, ja. Weil die API praktisch nach außen immer noch das Gleiche ist. Aber das Problem ist, dass man in der Uni das in so einem kleinen Scope macht. Das heißt, man lernt nicht gut dieses, wo man die Abstraktion einführt, ist meine Meinung, weil man, das Ganze wird zu sehr dogmatisch unterrichtet. Und mit dogmatisch meine ich alles, immer Interfaces. Alles irgendwie immer Getter- und Setter-Methoden und so weiter. Also, dass man auf keinen Fall irgendwie interne Variablen oder so nach außen direkt ansprechen sollte. Und das ist halt eigentlich Quatsch, weil es gibt ja oft den Fall, dass ich wirklich nur Daten setze und lese und da keine interessante Logik irgendwie dahinter passiert, ja. Wenn da irgendwie dazu noch was gemacht werden muss, dann macht ein Getter oder ein Setter Sinn. Aber ansonsten, meiner Meinung nach, ist das oftmals einfach Quatsch und erzeugt eigentlich nur Noise im Code. Genau, also dieses, wo werden die Abstraktionen eingeführt und wie die API dann auch am Ende aussieht. Das wird nicht so gut trainiert, beziehungsweise das ist auch verständlich, Ich finde nur, man hätte darauf hinweisen können oder man hätte früher größere Code-Beispiele lesen sollen. Und ich finde, das ist das, was der André Lamothe eben gut macht in seinem Buch. Nicht, dass da nicht auch viel Neues drin ist, also im Gegenteil, das Buch ist 1600 Seiten lang. ja, also das ist auch, ich habe das ja bei eBay damals oder bei Amazon gebraucht, irgendwie gekauft und ja, das ist echt schwer. Genau, also da ist auch viel Gelaber und so drumrum, aber er macht, also ich finde, da sind da einfach diese viele Dinge schon ganz gut angelegt, so, ja. Das ist nicht so auf dieses Clean Code. Er macht da die Abstraktion, wo sie nötig sind. Ja, das irgendwie, also jetzt beim Wiederreinlesen fand ich einfach sehr elegant, ja. Das Buch hat eher das Problem, würde ich sagen, dass es versucht, alles zu sein, so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann wieder auch kein Problem, weil, und man muss das halt schon auch im Kontext seiner Zeit sehen, das ist 2003, glaube ich, rausgekommen. Da war, würde ich mal schon sagen, mehr Setup erforderlich und noch ein bisschen mehr ja, Eigenleistung erforderlich, um Grafik irgendwie auf dem Display zu bekommen. Weil also jetzt hat man so viele Libraries, die einfach so hervorragend getestet sind. Und ja, also SDL zum Beispiel ist ja Hammer. Das gab es damals zwar auch schon, meine ich, bin ich mir fast sicher. Aber vielleicht war das, ich weiß nicht, er kannte es vielleicht nicht. Gute Frage, ich weiß es nicht. Aber ja, man lernt halt ein bisschen die Win32 API durch seinen Kram. Das ist halt auch nicht schlecht. Also das, was praktisch SDL ja für einen macht, das ist da zu Fuß implementiert. Und ja, es ist ja auch schön, das zu sehen, ja. Finde ich auch wichtig, das mal eventuell einfach einmal ein kleines Beispiel nachprogrammiert zu haben. Ich habe ja auch die erste Demo in seinem Buch, Raiders 3D heißt. Das ist einfach so eine, wie sagt man, Shooting Gallery. Also da fliegen TIE Fighter auf einen zu und man muss sie abschießen. Und das habe ich eben nachgebaut dann mit SDL. Und ich habe den Code gestern noch mal rausgekramt und der kompiliert gar nicht mehr. Und wenn ich mir den anschaue, dann frage ich mir, wie das jemals überhaupt kompiliert hat. Ich habe das damals in Visual Studio geschrieben, irgendwie Version 2015 oder was. Und da war der Microsoft Compiler wohl sehr gütig. Also ich habe da Dinge gemacht, die auf jeden Fall nicht Standard C++ sind. Nochmal ein Käffchen. Genau, aber ich werde das updaten, weil ich eben in dem Blogpost auch drüber schreibe, dass ich eben finde, dass das André Lamothe Buch immer noch relevant ist, weil man eben diesen ganzen, das ist ja DirectX 7 und DirectX 8, ja, also das kriegst du heute nicht mehr kompiliert, ohne weiteres. Aber ich erwähne da eben in dem Blogpost, dass man das ja alles dadurch, dass er ja diesen virtuellen Computer da definiert, dass man praktisch das austauschen könnte, wenn man wollte, ja. Und genau, und das war eben so mein Versuch, das einfach mit SDL so ein Beispiel nachzuprogrammieren. Und das Coole ist, in dem allerersten Beispiel, also seine Bücher sind schon smart aufgebaut, muss man sagen, weil die sind genau für Leute wie mich, die schnell, also die dann doch, ich bin ja doch ein geduldiger Mensch, was das Coden angeht, das muss man sagen. Also ich kann mich echt stundenlang einfach mit Dingen beschäftigen und irgendwie man sieht nichts und ich erfreue mich dann an so kleinen Schritten. Aber seine Bücher sind dahingehend smart, dass man wirklich schnell irgendwie Erfolge sieht, ohne dass es irgendwie runtergedummt wird. Das ist schon ganz geil gemacht. Und in dem ersten Beispiel, wie gesagt, hat man dann schon ein kleines Spiel und er zeigt halt schon, wie so ein Foreshadowing, wie halt 3D funktioniert. Weil man programmiert sich eben dadurch, dass die aus der Ferne auf einen zurasen, die TIE Fighter. Also das darf man sich jetzt nicht so fancy vorstellen mit 3D-Modellen irgendwie. Das sind halt so, ja, wie Strichfiguren sozusagen, muss man das nur aus Linien aufgebaute TIE Fighter. Aber die fliegen aus der Ferne auf einen zu und werden dann eben perspektivisch korrekt eben auch größer, je näher sie an die Kamera kommen. Da lernt man eben, wie dieser Effekt denn überhaupt zustande kommt, ja, dieser perspektivische Eindruck, ohne irgendwie groß mit Matrizen da schon rumzuhantieren. Das ist ganz, ich finde es ganz geil und das war auch damals, als ich das gelesen habe, das war voll so, habe ich mir gedacht, ja, krass, genau so würde man, also ich fand es einfach krass, dass das so einfach ist, aus einem virtuellen 3D-Raum, wo man seine Punkte definiert, das auf einen 2D, auf eine 2D-Ebene, also auf den Bildschirm zu projizieren. Ah, fand ich total geil. Und in dem Kontext habe ich auch mir eben nochmal den Source Code angeschaut und naja, ehrlich gesagt nicht so. Ich habe geschaut, was da so auf der CD so mitgeliefert wurde damals. Die Bücher kamen ja alle mit CD. Und da sind dann immer so Shareware-Programme vor allem drauf, um irgendwie 3D-Modellierung zu machen. Zu diesem Zeitpunkt, so um die Nullerjahre, wurde wirklich fast immer oder sehr oft Milkshape 3D mit ausgeliefert, weil das war eben ein Shareware-Programm oder ist ein Shareware-Programm, dazu gleich mehr. Und Milkshape 3D, glaube ich, war damals auf jeden Fall so eins der wenigen Programme, die für Leute, die keine Kohle hatten für Maya oder irgendwie 3ds Max, eben 3D, ja, Modelle zu bauen, ja, und vor allem halt interessant für Modder, weil das über so ein Plugin-System konnte man eben Half-Life-Modelle laden und man konnte sogar, glaube ich, Quake-Modelle, also rausrendern und mit einem, die hatten ja so ein spezielles File-Format irgendwie, um nochmal so eine Definition für das Modell, wie die Bewegung, für die Bewegung und so, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man das damit alles machen. So für Quake eigene Modelle bauen und so weiter. Und ich finde Milkshape 3D einfach ein irgendwie sehr charmantes Programm. Und das Witzige ist, ich habe das ja damals auch so ein bisschen benutzt, ja, als Schüler noch und eben noch unter Windows 98 und ich hatte auch keine Kreditkarte oder so, kein Geld, keine Kreditkarte und habe nie eine Lizenz gekauft. Es war aber nicht so schlimm, weil ich habe alle paar Wochen sowieso Windows 98 neu formatiert, also meinen Rechner neu aufgespielt, weil der irgendwie so zugemüllt war von allem Möglichen, was ich halt so ausprobiert habe. Und dann ich mir oft aus dem Internet einfach irgendwie so Neckware oder so runtergeladen habe, die dann irgendwie meinen Browser zugemüllt haben mit irgendwelchen komischen Bannern und irgendwelchen Tools, die man nicht haben wollte. Und das war dann unmöglich, die dann wieder zu entfernen. Ah ja, das war eine gute Zeit. Und deshalb konnte ich einfach immer wieder neu die Shareware-Version nutzen. Aber um praktisch mein Gewissen reinzuwaschen, jetzt schaue ich mal gerade in die Mail rein. Ich habe mir nämlich letztes Jahr, genau, im August auch, also nicht letztes Jahr, 2023, also vor ungefähr 2 Jahren, habe ich mir tatsächlich eine Lizenz gekauft. Und das war sehr lustig, weil die Internetseite von Milkshape 3D, die sieht halt immer noch aus wie damals, ja. Und ist natürlich auch nicht HTTPS, sondern nur HTTP. Und das Logo irgendwie, also von der Firma, also ist ja so eine One-Man-Show, er ist irgendwie auch so gemacht in, ich weiß nicht, so Clipart-mäßig. Es ist alles so ein bisschen, sieht nicht so vertrauenserweckend aus, also aus heutiger Sicht. Aber genau, ich habe dann eben eine Lizenz gekauft und ich dachte schon, ja, okay, weil da stand, innerhalb von 24 Stunden kriegt man den Key dann zugesendet und dann kam nichts. Da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ich glaube, ich weiß nicht, was kostet das? Ich schaue jetzt mal ganz kurz drauf. Milkshape 3D. Warte mal. Ah, 25 Euro. Ja, das, okay, get your registration code within 24 to 48 hours. Ja, 25 Euro. Ah ja, und es geht auch mit PayPal. Nee, oder? Schauen wir mal. Doch, PayPal. Es geht sogar nur mit PayPal mittlerweile. Okay, genau. Und habe dann eben das gezahlt und dann kam, ich glaube, es hat eben mehr als 48 Stunden gedauert. Und ich dachte, ja gut, okay, wahrscheinlich ist mein Geld jetzt im Nirvana da. Das letzte Update war halt irgendwie, ich weiß nicht, vor einem Jahrzehnt oder so, ja, von der Seite oder länger sogar. Auf jeden Fall kam dann doch eine Mail, thank you for registering Milkshape 3D und so weiter. To install the code, please choose the menu help about and press register. Ja, und habe dann eben einen Registrierungscode bekommen und habe jetzt eine offiziell lizenzierte Milkshape 3D Version. Ist das nicht geil? Und ich habe mich so darüber gefreut. Und das Programm läuft auch immer noch ganz gut. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt mit so High-DPI-Displays, die UI skaliert nicht so richtig gut mit, ne? Und witzigerweise funktioniert es unter Linux besser als unter Windows selbst, weil unter Linux starte ich das eben über Wine. Also es gibt keinen offiziellen Linux-Port. aber über Wine läuft es ganz gut. Und da kann man dann eben über die Wine Registry die DPI höher stellen. Und dann hat man eigentlich ein ganz gutes Erlebnis damit, muss ich sagen. Es ist echt witzig. Ich habe voll Bock, damit ein Modell zu bauen. Und das dann würde ich dann eben online stellen auch. Genau. Daher, also hätte ich richtig Bock, auch vielleicht sogar mit Animationen und so. Ist eine ganze Weile her, dass ich das benutzt habe. Aber ich kann mich erinnern, für so Low-Poly-Geschichten ist es gar nicht schlecht. Und oft ist es halt ganz geil, eben nicht so ein dickes Feature-Set zu haben, weil das, also es kommt natürlich, also mit Blender ist ein komplett anderes Universum, ja. Das ist, da ist Milkshape 3D dagegen ein Witz. Aber es ist halt, ja, es ist so ein nices Artefakt irgendwie aus einer früheren Zeit. Einfach geil. Ich habe dem, der heißt Mete Ziragan, glaube ich. Mete Ziragan, genau. Ich habe dem eine Mail geschrieben vor einer Woche, ob er daran interessiert wäre, mir den Source Code zu geben, dass ich das update für aktuelle Windows-Versionen und Linux und halt eventuell Mac. Ich habe jetzt noch keine E-Mail bekommen. Schade, ich hätte da voll Bock drauf, das ein Update zu machen dafür. Naja, schauen wir mal. Und es gibt ein paar Bugs eben, die auch nie gefixt wurden. Das muss man schon auch sagen. Mir fallen halt so ein paar Usability-Sachen auf, die, also als Beispiel, man hatte eben so vier Fenster und man sieht dann eben von vorne, von der Seite, und von oben die Sicht auf das Modell und dann ein viertes Fenster eben, wo man es perspektivisch in 3D dann fertig sieht, so wie es dann, also ja, so ein Perspective View einfach. Und also normalerweise in Maya oder so ist es zum Beispiel so, wenn du einfach nur den Mauscursor über eins der Fenster fährst, ja, und sonst nichts machst, also du bist einfach nur draufgefahren und Leertaste drückst, dann wird das Fenster groß, was eben unter dem Mauscursor ist. Und bei Milkshape 3D ist das nicht so. Da musst du erst immer draufklicken, ja. Und ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber das wäre so ein Usability-Ding, wo ich sage, das wäre total vorteilhaft, das einfach auch so zu haben, dass man eben nicht extra draufklicken muss, sodass das Fenster dann als aktiv registriert wird, sondern dass einfach das aktiv ist, was wo der Mauscursor gerade ist. Naja, da hatte ich, ich habe ja irgendwie so eine Leidenschaft für so alte Software und Retro-Software und irgendwie fände ich es geil, wenn man das in die Neuzeit zumindest reinbringt. Und ja, mir fallen da schon ein paar Sachen ein, die man da noch verbessern könnte dran. Naja gut, ich meine, er verkauft es ja auch immer noch. Es gibt da halt immer noch so Dudes wie mich, die das anscheinend dann irgendwie Geld dafür zahlen. aber das wäre ja okay, also ich will ja nicht, dass es, ich habe ja nicht gesagt, oh, er soll es Open Source machen, einfach nur, dass ich die Entwicklung übernehme. Keine Ahnung, ich würde dafür, weiß nicht, ja jetzt, da geht es mir gar nicht so sehr ums Geld, ehrlich gesagt. Ja, da müsste man halt dann wahrscheinlich schauen, das verstehe ich dann schon, wenn er damit irgendwie immer noch Geld macht, dann, dass er das dann nicht irgendeinem Dude aus dem Internet aushändigen möchte, verstehe ich auch. Naja. Miete, wenn du das hörst, du bist ja, glaube ich, Schweizer, steht zumindest auf der Milkshape 3D-Seite. Dann schöne Grüße. Bitte schreib mir mal zurück. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche, falls ihr Bock habt auf ein Milkshape 3D-Tutorial. Sagt Bescheid. Ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde damit auf jeden Fall mal wieder rumspielen. Das ist irgendwie, hat mich jetzt angefixt. Und ein kleines Modell bauen. Vielleicht mache ich mal ein YouTube-Video dazu, wenn ich tatsächlich wieder ein bisschen fit bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie für manch einen, der tatsächlich einfach mal ad hoc einfach ein kleines Modell braucht, eventuell sogar noch eine Lösung ist. Ich glaube es nicht, weil Blender einfach zu krass geworden ist und man einfach damit auch super schnell ist, zu gute Plugins. Aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es halt doch Leute. Ich meine, das hatte ich vergessen zu sagen, dadurch, dass es so viele Plugins gibt für verschiedene Modellformate, von Half-Life bis Neuf, bis Max Payne, Serious Sam, kann man das eben ganz gut benutzen, um diese ganzen Modellformate von den, also diese proprietären Formate von den Spielen einzulesen und dann in OBJ zu konvertieren zum Beispiel. Und das ist halt noch ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, weil viele Also vieles gibt es halt nicht für Blender, obwohl ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen würde. Ich habe auch schon gesehen, es gibt einen Half-Life-Importer für Blender. Aber ja, es gibt da so ein paar obskure Formate, die eben zumindest als Import in Milkshape 3D noch ganz gut funktionieren. Okay, meine Lieben, jetzt aber wirklich. Jetzt ist Schluss. Der Kaffee ist auch leer und ich muss ins Bett. Nein, Schmarrn. Schönen Tag euch und bis bald. Servus.